6. Juni, 16.54 Uhr. Und heute darf ich mal ohne Maske in deinem Reich sein, zur Aufzeichnung. Ja. Dann haben wir, testen wir nämlich gleichzeitig unsere Voreinstellung ein wenig. Weil wir jetzt ja mit Nachbereitung der Podcast-Folgen zumindest einiger ganz gut klarkommen. Aber ich glaube, die Equalizer-Einstellungen, die so deine harten S- und Zischlaute ein bisschen unterdrücken, da haben wir, glaube ich, irgendwas falsch eingestellt. Jedenfalls war dein Bass beim letzten und beim vorletzten Mal war wohl sehr, sehr...
Dagegen helfen FFP2-Masken.
Das weiß ich nicht. Mir ging es erstmal nur um diese Zischlaute, weil ich hatte, das sind so Voreinstellungen, die ich eigentlich nur noch über unsere Stimme lege, in der Hoffnung, dass das dann auch immer funktioniert. Aber es scheint einen Unterschied zu geben, ob einer von uns mit oder ohne Maske spricht dann nochmal, dass man dann doch nochmal separat ein bisschen feiner einstellen muss. Aber ich werde das nie verstehen. Aber darüber wollen wir heute auch gar nicht sprechen.
Nee.
Wie geht's dir?
Mittel.
Mittel, oh. Ja. Was fehlt denn auf dem Weg zum mir geht's gut?
Eine Impfung.
Eine Impfung, okay. Das wäre also schon mal der entscheidende Schritt oder einer der entscheidenden Schritte?
Der wichtigste auf jeden Fall.
Der wichtigste
aktuell. Weil bevor das, also es kann halt nicht viel passieren, bevor das nicht passiert.
Okay, das heißt, du würdest den Status mir geht es gut eigentlich für dich persönlich nicht mehr sehen, bevor du nicht geimpft bist?
Nein.
Okay, okay. Und das gar nicht mehr, weil du zwingend nur Sorge um dein Ömchen und deinen Opa hast?
Die sind ja jetzt geimpft.
Denn die sind ja jetzt geimpft.
Sogar doppelt heute.
Die sind sogar doppelt jetzt,
also Ömchen,
Ömchen zumindest, ab heute, sondern weil du dich um dich persönlich sorgst.
Ja.
So. Aber warum solltest du dich um dich persönlich sorgen? Also ich meine, die Bundesregierung gibt doch seit 18 Monaten Milliarden aus, um uns Bürger zu schützen.
Ja, aber nicht Schulen oder überhaupt Kinder. Und ich kann mich eigentlich schon nur dadurch schützen, dass ich nicht zur Schule gehe momentan, obwohl eigentlich ja meine Klasse wieder hingeht. Und wovor ich Angst habe, naja, das ist im Kern überhaupt erstmal von einer Infektion mit Corona und die dann weiterzugeben, eventuell an euch oder an, ja, ansonsten habe ich ja eigentlich keine Kontakte, aber an euch zum Beispiel. Das ist dann auch einfach, mich selbst zu infizieren, Spätfolgen davon zu tragen, mit denen ich dann mein ganzes Leben lang leben muss, einen schweren Verlauf zu haben, im schlimmsten Fall dann eben ja auch ins Krankenhaus zu müssen.
Das heißt, Long-Covid ist schon etwas, was dir ganz persönlich Sorge bereitet.
Ja.
Gibt es da mittlerweile statistische Daten zu, wie häufig Long-Covid-Schäden auftreten?
Naja, es wurden schon Statistiken darüber erhoben, unter wie vielen oder wie viele Menschen, die mit Corona ins Krankenhaus müssen, dann Long-Covid haben. Da wir aber die Gesamtzahl der Infizierten nicht kennen, können wir uns immer nur auf die Anzahl der Erkrankungen und nicht auf die Anzahl der Infektionen überhaupt stürzen. Und daher sind diese Zahlen eigentlich, gerade in meiner Altersgruppe, wo viele Erkrankungen auch unentdeckt bleiben, relativ wertlos. Und deswegen können auch Zahlen, die erstmal beruhigend klingen, mich dort nicht beruhigen.
Okay. Das heißt, selbst wenn es Daten gäbe, würdest du aktuell eigentlich davon ausgehen, dass die Datenlage, weil das ist, glaube ich, auch bei Studien in Verbindung mit Kindern ja auch in jüngerer Vergangenheit schon mal irgendwo eine Problematik gewesen, dass genau, glaube ich, das, das ist, was die Querdenker und Rechtspopulisten etc. ja ausnutzen, so im Kontext Impfung und Kinder. Also es gibt eigentlich genügend Daten, die ganz klar im Kontext Impfen und Kinder die Fakten auf den Tisch legen, genauso wie im Kontext Corona-Erkrankung bei, ja, bei Kindern. Und nichtsdestotrotz wird es eigentlich immer so ein bisschen umgedreht, dass es nicht mehr Daten gibt und dass, also ich habe jetzt gelesen, es werden absichtlich nicht mehr Daten erhoben, um den, um dort was zu vertuschen und was weiß ich, das ist so die neueste Schiene. Dabei ist es tatsächlich so, und das wusste ich gar nicht, dass wenn man Studien, also wenn man eine Studie anlegt, dass dann in Verbindung mit der Statistikerhebung bei Kindern andere Grundsätze und andere Regeln gelten, als ja, wenn du so irgendwelche Erhebungen durchführst.
Aber ehrlich gesagt, selbst wenn das Risiko vertrauenswürdig gering wäre, würde ich es nicht riskieren. Ganz einfach, weil mir da meine Sicherheit und meine Gesundheit auch ein Stück weit wichtiger sind als meine Freiheit.
Wie würdest du da Freiheit für dich definieren?
Naja, also ich lege dort meistens eher eine relativ enge Definition an, was Freiheit geht. Gilt für mich, ist Freiheit nicht machen zu können, was ich will, sondern ja, eigentlich, dass die überhaupt eigentlich die elementaren Grundbedürfnisse gedeckt sind, und das sind sie auch momentan. Also alle Grundbedürfnisse eines Menschen sind auch im Lockdown bei mir persönlich gedeckt. Und klar, wenn man dann Freiheit weiter auslegt, dann gehört dazu natürlich für mich auch, unterwegs zu sein, eine gewisse politische Teilhabe zu haben, sprich auf Demonstrationen zum Beispiel zu gehen, was ja momentan nicht geht, und ja, sich dann ja auch dort ein bisschen weiter zu arbeiten, was Wochenendrebell angeht, wo wir ja auch für unterwegs sein müssen nun mal. Das gilt auch alles zur Freiheit im engeren, also im weiteren Sinne, und die ist mir natürlich auch sehr wichtig, aber da ist mir die Gesundheit dann doch wichtiger.
Okay.
Und wenn es wirklich, also wenn man den Begriff Freiheit wirklich eng auslegt, dann ist Freiheit für mich eigentlich nur eine bewohnbare Umwelt, ein bewohnbarer Planet, Essen und Trinken, genügend Schlaf zum Überleben und Schutz vor Hitze und Kälte. Und das ist eigentlich, und natürlich Grundrechte wie zum Beispiel die Meinungsfreiheit, eingeschränkt natürlich nur, das ist für mich Freiheit. Aber ich glaube, viele legen den Begriff Freiheit deutlich zu weit aus und meinen, Freiheit sei, man hätte eigentlich grundsätzlich das Recht, tun und lassen zu dürfen, was man will. Und das ist natürlich nicht der Fall.
Okay. Wenn du es jetzt nochmal ganz nüchtern die gesamten 18 Monate aus der Vogelperspektive betrachtest, also auch zeitlich gesehen aus der Vogelperspektive, würdest du es dann weiterhin so sehen, dass so im September der Knackpunkt war, dass man sagen könnte, so bis September haben wir das eigentlich insgesamt recht gut gehandelt und danach durchweg sehr viel Mist gebaut. Plus das Verschlafen des Zeit des letzten Sommers gegebenenfalls, um mehr Maßnahmen zu greifen. Das würde ich schon mit als Fehler vielleicht hinzunehmen.
Ja, genau so ist es eigentlich. Also man war so nah dran eigentlich auch an No-Covid, an einer Niedrig-Inzidenz-Strategie. Aber ja, das war dann wohl tatsächlich, also im Sommer hatten wir eigentlich praktisch No-Covid, aber ja, das ist dann wohl tatsächlich so, dass es mit den Herbstferien losging und dass von da an einfach vieles falsch gemacht wurde, wo es dann zum Beispiel einige ostasiatische Länder auch ab dem Zeitpunkt einfach deutlich besser gemacht haben, weil die jetzt einfach ja auch schon seit Monaten eigentlich Ruhe haben.
Kann man zusammenfassen, dass du insgesamt vom Handeln der Regierung, insbesondere bezogen auf deine Altersgruppe, enttäuschter bist als beim gesamten Handling nochmal? Oder wie würdest du das werten, wenn du einmal das Gesamthandling der Pandemie siehst, also aus politischer oder von politischer Seite, und B, einmal konkret das Handling in Verbindung mit Kindern und Jugendlichen?
Ja, also in den letzten Wochen schon. Am Anfang nicht, weil es natürlich nun mal auch leider Teil der Wahrheit ist, dass unter den Todesopfern nun mal tatsächlich vor allem ältere Menschen sind, und die hätten auf jeden Fall besser geschützt werden sollen. Was nicht heißt, dass da im Gegenzug andere Maßnahmen aufgehoben werden sollten. Aber es ist mir völlig rätselhaft, wieso man es zugelassen hat, dass zum Beispiel auch in Altersheimen so viele Menschen da auch sterben. Sprich, da gab es meiner Meinung nach bei den älteren Menschen am Anfang noch größere Versäumnisse. Aber jetzt, wo die ja auch zum Großteil geimpft sind, halte ich es für ja auch eigentlich eine absolute Unverschämtheit, dass man jetzt von überall hört, es sei gar nicht so schlimm, wenn meine Altersgruppe Corona bekommen sollte. Ja, holt es euch doch selbst, ganz ehrlich. Aber ich habe da auch einfach keine Lust drauf, Corona zu bekommen. Und ich habe auch keine Lust drauf, mir von Leuten sagen zu lassen, wie schlimm es nun sei, wenn ich Corona bekomme. Und dass man jetzt eigentlich so nach dem Motto, gut, die Sterblichkeitsrate wird jetzt so oder so gering sein, weil nun mal die anfälligsten Altersklassen geimpft sind, also fangen wir jetzt an zu durchseuchen. Meiner Meinung nach müssen die Einschränkungen für uns Jüngere, genauso aufrecht gehalten werden wie in der ersten und zweiten Welle vorrangig für die Älteren.
Gut, jetzt ist nicht mehr viel zu retten, ne?
Ja.
Jetzt ist also im Hinblick auf den Herbst, also es gibt ja jetzt, glaube ich, die erste Empfehlung irgendwie mit hinsichtlich der Ausrüstung mit Luftfiltern. Wenn ich mich jetzt nicht täusche irgendwie, dass die Bundesregierung da jetzt mehr oder weniger, ja, das muss jetzt im Sommer geschehen und empfiehlt dort dringlich und hast du nicht gesehen, aber eigentlich gar nicht mehr zu handeln und gar nicht mehr zu managen, glaube ich. Also wenn ich das zeitlich mal so grob überschlage, dürfte es schwierig werden.
Ja, und wie gesagt, meine Klasse ist jetzt wieder in voller Stärke, ohne Abstandsregeln in der Schule. Und das ist, ja, ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist absolut verrückt. Meiner Meinung nach ist das wirklich einfach auch leichtsinnig, grenzt für mich schon an kriminell.
Hm. Weil du runtergebrochen eigentlich sagst, okay, es wird immer erstmal so getan, als ob das bei Kindern grundsätzlich und Kindern und Jugendlichen anders wäre, in welcher Form auch immer, also mildere Symptome, weniger Symptome, aber es gibt trotzdem definitiv, das ist ja nachgewiesen, eine nicht geringe Wahrscheinlichkeit A für Long-Covid-Schäden und je nach Verlauf und Intensität und Vorerkrankungen sind natürlich auch schwerwiegende Fälle überhaupt nicht ausgenommen, also 0,0.
Ja. Also in Schweden hat ja nun immer die Schulen eigentlich hat sie durchgehend geöffnet, gibt es tatsächlich auch in der Altersgruppe 6 bis 18-Jährige gibt es eine deutliche Übersterblichkeit im Jahr 2020. Also da sind Kinder an Corona gestorben. Und hinzu kommt ja wirklich auch noch die Tatsache, dass Kinder dann ja nun mal auch ihre Eltern anstecken können. Und da sind auch viele Kinder zu Waisen oder Halbwaisen durchgeworden. Deswegen ist das wirklich meiner Meinung nach ein regelrechtes Verbrechen dort jetzt, Kinder in die Schule zu schicken während einer Pandemie. Ja, ich weiß, dass das dass da auch die enorme Schäden durch entstehen. Aber wenn man Kinder nicht vorrangig impft, und ich halte es grundsätzlich für nicht verkehrt, dass man Kinder nicht vorrangig impft, sondern dass man zuerst diejenigen schützt, wo das Sterberisiko am höchsten ist, dann darf man auch die Schulen nicht öffnen. Also meiner Meinung nach sollten nur geimpfte Kinder auch in die Schule gehen.
Hm. Gut, es ist halt total skurril, wenn man auch überlegt, wir orientieren uns über Monate nach Inzidenzzahlen, vorher noch nach dem, wie hieß der Faktor da nochmal?
R-Wert.
Der R-Wert, genau. Jetzt aber eigentlich nur noch alle Maßnahmen nach Inzidenzen. Da ist die 35 jetzt die nächste Grenze, die einfach mal so gekippt wurde in vielen Allgemeinverfügungen und Landesverordnungen. Es gibt also nur die Grenze über 50 und dann ab 100 quasi die Bundesnotbremse. Und das sind alles schon Zahlen, die ja deutlich höher sind, als wir in der ersten Welle der Pandemie überhaupt waren insgesamt. Und parallel dazu muss man sagen, nimmt man die Inzidenzzahl, bricht man die mal runter, also nicht örtlich, regional im Sinne von Köln, Bochum, Hannover, Hamburg, keine Ahnung, sondern bricht es dann wirklich runter auf die Anzahl an Jugendlichen in jeder entsprechenden Stadt oder Schulpflichtige oder so, dann turnen wir in vielen, vielen Bereichen immer noch bei dreistelligen Werten rum.
Ja.
Ja. Und da ist es dann so, dass es ich schon nachvollziehen kann, dass man da zumindest besorgt ist, wie leichtfertig es sich die Bundesregierung da insgesamt meiner Meinung nach mit umgeht und B, wie enorm viel Verantwortung dort auch auf Eltern insgesamt übertragen wird. Ich meine, wir haben die gute Situation, dass du das für dich selbst alleine entscheiden, alleine gemanagt im Großen und Ganzen ja das alleine organisiert hast, dass du jetzt nicht in die Schule gehen musst bis zum, was haben wir jetzt, 30.06.
Erstmal bis zum 30., aber das werde ich dann in den kommenden Tagen nochmal verlängern lassen müssen.
So, das ist aber ja auch etwas, auch wenn dir persönlich das egal wäre, es wird dich in deinen schulischen Leistungen 0,0 beeinträchtigen. So, das ist ja schon etwas, was man bei deiner Schwester zum Beispiel sieht, dass der fehlende Präsenzunterricht natürlich schon da auch Spuren hinterlässt. Aber das wäre etwas, wo du sagen würdest, den Schaden muss man in Kauf nehmen?
Ja, bei auch meiner Meinung nach pauschal bei allen Kindern. Den muss man auf jeden Fall in Kauf nehmen. Der ist nämlich grundsätzlich auch reversibel und im Gegensatz zum Beispiel zu Langzeitfolgen. Und
wobei man sagen muss, wenn man von Long-Covid spricht, spricht man da immer dann in dem Fall auch bei allen Zahlen davon, von Maßnahmen, ich glaube, die länger als, oder Symptomen, die sich noch länger als 3 Monate abzeichnen dann insgesamt. Ja.
ja, genau.
Das heißt, es kann auch dort durchaus reversibel sein.
Ja, kann, aber muss eben nicht.
Ja.
Und ich gehe ja immer danach, dass der Schutz des Lebens an erster Stelle steht und auch nicht gegen andere Güter abgewogen werden darf, weil sonst kommt man zu ganz, ganz hässlichen Schlussfolgerungen, wenn man das auf die Spitze treibt. Und dementsprechend ist jeder Schaden in der oder jeder Bruch in der Bildungsbiografie und vielleicht jeder wirtschaftliche Schaden, der dadurch entsteht, wenn man beispielsweise ein Schuljahr wiederholt und dadurch dann ja auch versetzt weniger Abgänger hat, AbgängerInnen hat, dann sind das Schaden, die müssen dann einfach auch mal alle tragen. Und da ist ja nicht nur so, dass sich die Jüngeren quasi für andere opfern, die sich nicht impfen lassen können zum Beispiel, sondern das tun die Jüngeren in ihrem eigenen Interesse. Es ist zu ihrem Besten, zu ihrem Schutz, dass sie jetzt erstmal zu Hause bleiben. Und wie gesagt, meiner Meinung nach sollten Schulen, wenn man wirklich immer noch kein Long-Covid, No-Covid macht, und das wäre meine absolut bevorzugte Strategie, dann halte ich es vielleicht für akzeptable Schulen mit geteilten Klassen und Testpflicht für alle und Abstandsgebot und Maske bei einer Inzidenz von unterhalb von 10 zu öffnen. Aber am besten einfach erstmal gar nicht öffnen, bis wirklich die Kinder dann auch geimpft sind. Und ich halte es auch für vertretbar, solange durch das Impfen kein kollektiver Schutz besteht, Ungeimpfte erstmal vom Unterricht auszuschließen. Weil sie können ja dennoch weiterhin ihre MitschülerInnen gefährden.
Hm.
Oder zumindest vielleicht nicht vom existenziellen Unterricht, sondern eher so von Schulveranstaltungen und AGs und so. So macht man es ja auch bei Menschen, die sich nicht gegen Masern impfen lassen wollen. Wüsste ich nicht, wieso man das bei Corona nicht auch so machen sollte.
Okay.
Weil ich persönlich hätte auch als Geimpfter noch Angst, mich dann, wenn die Inzidenz vielleicht im Herbst auch nochmal steigen sollten, mich mit Ungeimpften in ein Klassenzimmer zu setzen.
Hm. Gut. Was hast du noch? Was hast du zu erzählen?
Naja, neben Schule ist halt das zweite große Thema, was momentan nicht geht, Forschungszentrum. Und da ist es mittlerweile tatsächlich so, dass, also ich habe ja Jugendforsch 2020 wegen Corona, also beziehungsweise 2021 wegen Corona nicht geschafft. Und wenn das jetzt tatsächlich noch Wochen so weitergeht, dann ist es sogar nicht auszuschließen, dass ich selbst Jugendforsch 2021/22 nicht schaffe. Und das wäre natürlich in vielerlei Hinsicht, extrem schlecht, weil dann könnte ich erst mit 17 Jahren wieder auf einen Wettbewerb antreten und wer weiß, was dann ist. Und das ist dann natürlich auch, je jünger man dort ist, desto hat man vielleicht auch mal einen kleinen Vorteil. Und es ist schon bitter, dass ich das jetzt nicht mehr mit 15 machen kann. Aber wenn ich jetzt noch ein Jahr verpasse, dann wäre das echt eine Katastrophe.
Okay. Wie hast du das denn jetzt für dich, so deine Arbeit an der Forschung oder deine Forschungsarbeit, wie hast du denn das jetzt für dich organisiert? Ich meine, du warst jetzt wie lange nicht im Forschungszentrum?
Also, weiß gar nicht. Auf jeden Fall deutlich über ein halbes Jahr. Und naja, ich habe das halt so ein bisschen provisorisch organisiert. Zweimal in der Woche, Montag und Mittwoch, habe ich eine Videokonferenz mit dem Leiter des Forschungszentrums und auch meinem eigentlich so Projektberater, mit dem ich quasi das Projekt oder mir bei dem Projekt hilft, bei Programmierfragen zum Beispiel. Und das habe ich eben zweimal in der Woche. Und da klären wir aber eigentlich vor allem die Dinge, die ohne Corona gar nicht anfallen würden. Sprich, eben die organisatorische Arbeiten. Wir müssen jetzt hier tatsächlich, hier bei uns zu Hause, brauchen wir jetzt einen leistungsstärkeren Rechner, weil eben für die Simulationen, die ich aktuell durchführe, das sind 3 Körpersimulationen, braucht so ein gewöhnlicher Laptop dann im Extremfall mehrere Monate, um diese Berechnung auch durchführen zu können. Und das geht natürlich nicht. Das heißt, ich brauche einen schnelleren Computer. Den musste das Forschungszentrum jetzt kaufen und mir nach Hause schicken. Ist allerdings noch nicht da. Und man hat tatsächlich sehr schön gesehen, dass wenn man jetzt das gleiche Programm ausführt auf einem Laptop und einmal auf dem Laptop, den ich hier habe, und einmal auf dem Rechner im Forschungszentrum, dann kommen da wirklich tatsächlich verschiedene Werte raus und das divergiert ganz schön. Und das ist natürlich von der Arbeit dann absolut unhaltbar. Ja, deswegen mussten die jetzt einen einen Computer kaufen und müssen mir auch noch hier hinschicken, musste hier eingerichtet werden. Das ist halt alles zusätzliche Zeit, die es so im Forschungszentrum gar nicht bräuchte, weil ich da hingehe und loslegen kann. Und dadurch könnte das halt tatsächlich noch eine knappe Kiste werden. Und ja, das wäre halt schon nochmal ziemlich bitter, wenn es jetzt so in den letzten Wochen dann noch daran scheitert, weil ich nicht früh genug geimpft werde dann ja auch. Daran liegt es ja.
Hm. Und bezüglich Impfen, was glaubst du, ist ein realistischer Termin, wann du dran bist?
Ich weiß es nicht. Ab morgen kann ich mich ja im Impfzentrum anmelden und auch bei meiner Ärztin. Ich hoffe, dass es dann in den Tagen danach direkt was wird. Vielleicht direkt am 10. Juni, wo ja auch meine Hausärztin impft. Viel länger darf es auch nicht dauern, weil sonst klappen dann ja hinten raus viele Termine nicht. Weil ich werde erst wieder Lockerungsschritte für mich persönlich eingehen, wenn ich halt Impfschutz habe. Und je länger das jetzt hier mit der ersten dauert, desto später habe ich den vollständigen Schutz und dadurch fallen dann halt viele Termine weg. Dadurch kann ich länger nicht ins Forschungszentrum gehen und dadurch, nun ja, kommen dann eben all die Probleme, von denen ich gerade gesprochen habe.
Okay. Gut, wir arbeiten dort oder kämpfen dort, beziehungsweise hauptsächlich deine Mami an allen Fronten. Aber die Situation ist tatsächlich wohl etwas kniffliger, da du auch erst ab dem 7. erst vorgemerkt werden kannst. Ja, also da hilft dann irgendwie Härtefallregelung oder sonstiges wohl wenig, weil es grundsätzlich halt erst ab dem 7. auch vorzumerken gilt. Und dann kommt wiederum dazu, welche Vorlaufzeit gibt es dann bis zur Impfung. Also es könnte durchaus sein, dass es dann doch auf deinen Geburtstag hinausläuft. Also
das wäre wirklich eine Katastrophe. Dann.
Naja, also ich bin ja jetzt auch geimpft seit vorgestern, ne?
Ja.
Vorgestern. Und ich muss schon sagen, bei aller Meckerei, die wir ja auch heute wieder an den Tag gelegt haben, ist es schon ein, oder weiß ich es schon noch als enormes Privileg zu schätzen, dass wir nicht einmal 18 Monate nach dem Ausbruch einer Pandemie, dass ich zu denen wahrscheinlich unter ein Promille der Menschheit gehöre, die geimpft ist.
Ja, das stimmt.
So, aber ganz auch du wirst noch zu den unter ein Promille gehören.
Aber ganz konkret ist es halt, bedeutet es halt, dass sehr, sehr viele Dinge, die wichtig gewesen wären, nicht funktionieren werden. Und das wäre ja auch wirklich ein Rückschlag, den ich so eigentlich in 5,5 Jahren, wo ich jetzt am Forschungszentrum bin, noch nicht hatte, dass ich jetzt nochmal wirklich 2 komplette Jahre verliere. Das wäre, hätte, glaube ich, auch eine größere Bedeutung, als man sich jetzt so vorstellen kann. Und wie gesagt, wenn es erst nach meinem Geburtstag mit der ersten Impfung losgeht, dann halte ich es eigentlich für so gut wie ausgeschlossen, dass das mit Forschungszentrum, mit Jugendforsch dieses Jahr noch irgendwas wird, weil ich habe das ja mal ja auch von hinten nachgerechnet, dass am Ende des Jahres die Arbeit fertig sein muss und so aus Erfahrung dauert das, müssen eigentlich die Ergebnisse so ungefähr einen Monat vor Frist der Arbeit fertig sein, weil es dann nur noch um Üben für die Arbeit und Verfassen der Arbeit und Präsentation und alles Weitere geht. Das bedeutet, das wäre im November der Fall. Und wenn ich tatsächlich an meinem Geburtstag erst die erste Impfung bekomme, dann heißt das, ich habe eigentlich vollen Impfschutz erst im August. Das heißt, ich habe eigentlich nur noch den September und den Oktober, um wirklich im Forschungszentrum Messdaten zu sammeln. Und das reicht nicht. Das bedeutet, sollte es tatsächlich so kommen, kann ich das eigentlich abschreiben. Daher wären die paar Wochen jetzt tatsächlich im Juni noch sehr, sehr wichtig.
Also ich will das auch nicht anzweifeln, dass das leicht gesagt ist aus meiner Perspektive insgesamt, dass ich weiß, was du alles insgesamt verlierst. Trotzdem war es mir wichtig, mal in Erwähnung zu bringen und dort auch vielleicht, da bist du vielleicht gar nicht der richtige Adressat für Demut. Du bist sehr, 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 sehr häufig demütig oder demütig genug. Aber bei aller Impfdrängelei und allem, was abgeht, haben wir halt schon eine wahnsinnig privilegierte Situation.
Stimmt.
Ja, also ich glaube, wenn man, es müsste mal jemand so einen Globus machen mit Impfstoffverteilung pro Land, pro Einwohner oder so. Wir haben da ja in der vorletzten Folge oder so schon mal kurz drüber gesprochen. Das steht halt alles in überhaupt keinem Verhältnis.
Ja.
So. Und da kommen wir aber eigentlich schon zu einer Problematik, die, die sich immer deutlich herauskristallisiert und wo ich Sorge habe, dass in einigen Monaten ich Jens Spahn am Pult sehe und sage, das konnte ja niemand ahnen, dass sich dort Mutationen entwickeln können, gegen die unsere Impfstoffe nichts bringen.
Ja.
Wie wahrscheinlich hältst du dieses Szenario, dass das sich, dass das Virus weiter so mutiert, dass es eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, bis wir mit unseren Impfstoffen dort wieder von vorne anfangen müssen?
Naja, ich bin kein Virologe, daher weiß ich nicht, wie wahrscheinlich das ist. Aber es, man muss ja auch kein Virologe sein, um zu erkennen, dass wenn die Orte, an denen sich das Virus momentan am meisten ausbreitet, an denen es am meisten Menschen infiziert, wenn die am schlechtesten mit Impfstoffen versorgt werden, dass dadurch die Wahrscheinlichkeit insgesamt für Escape-Varianten steigt. Das ist ja klar. Auf welches Niveau das nun steigt und wie wahrscheinlich das ist, das weiß ich nicht. Aber es gibt ja nun schon Mutationen, gegen die der Impfschutz bei einigen Impfstoffen vermindert ist. Und ob es da jetzt wirklich eine total neue Variante gibt, die, gegen die dann alle Impfstoffe nutzlos sind, das weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht, aber ich weiß es nicht. Ich weiß nur, was passiert sollte, was ich mache, sollte das passieren. Ich begebe mich nämlich sofort wieder in den Lockdown, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass sollte es so eine Mutation geben, dass sie in Deutschland einschlagen wird und dass die Regierung keinen Lockdown mehr verhängen wird.
Okay. Also du glaubst, dass ich meine, ich halte das Szenario für nicht völlig unrealistisch, dass mir zu viel Zeit vergehen lassen, um global, also tatsächlich global, dieses Virus zu bekämpfen, sondern sehr, sehr lange versucht wird, so vor der eigenen Tür möglichst Corona dort zu vertreiben und zu sagen, komm, das interessiert mich nicht, wenn das da irgendwo in Indien, Afrika, Brasilien oder wo auch immer wirklich so massiv grassieren kann und daraus resultierend dann wieder eine Anzahl oder eine Vielzahl an Mutationen entsteht, die dann aufgrund unseres sehr, sehr wichtigen, nicht nur Geschäfts-, sondern auch Urlaubsreiseverkehrs und da wir ja wahrscheinlich auch im Sommer keine Regelungen für irgendwie Pflichtquarantäne für Reiserückkehrer oder sonstiges oder irgendwie sowas, halt bin ich eigentlich mittlerweile schon wieder sicher, dass wir im Herbst wieder vor Schwierigkeiten stehen.
Wie gesagt, wenn sich solche Escape-Varianten entwickeln, so einfach ist das ja auch nicht. Und wenn das Infektionsgeschehen ja durch die Impfung tatsächlich also verringert wird, dann sinkt ja auch die Wahrscheinlichkeit wiederum. Und gerade in Afrika sind die Zahlen der Neuinfektionen ja momentan noch verhältnismäßig gering. Indien ist dann natürlich so ein Punkt und die Mutante kommt ja nur noch aus Indien, die jetzt wieder die Welt gefährdet. Das ist einfach logisch, wenn es dort die meisten Infektionen nun mal gibt. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob es so eine Escape-Variante geben wird. Ich bin mir nur ziemlich sicher, dass wenn ich dann mal geimpft bin und dann hier wieder ohne Maske rumlaufen kann, dass es nicht das letzte Mal sein wird, dass ich mich in den Lockdown begebe. Ob das nun wieder durch Corona schon im nächsten Jahr sein wird oder ob es ein paar Jahre dauert, bis es wieder zu sowas kommt, das weiß ich nicht. Kurzfristig bin ich auf mich persönlich bezogen, dann natürlich wieder habe ich einen gewissen Optimismus, dadurch, dass ich eben vor Long-Covid geschützt bin, dass ich vor Weitergabe geschützt bin, dass ich vor schweren Verläufen geschützt bin. Aber das wird mich dennoch nicht vor, oder auch wird das meine allgemeine Einstellung nicht wesentlich ändern. Der Grund dafür ist nämlich, dass die Hauptbelastung ja tatsächlich während der Pandemie nicht unbedingt war, dass ich jetzt Gefahr laufe, nicht mal, dass meine Verwandten Gefahr laufen zu erkranken, sondern das Allerbelastendste während einer Pandemie ist ja, dass jeden Tag auf der Welt tausende Menschen sterben. Und da sich das nicht ändern wird, wird sich auch so meine persönliche Einstellung, ich sag mal Laune, platt gesagt, erstmal nicht wesentlich verbessern und ganz langfristig über mehrere Jahre und Jahrzehnte betrachtet, sehe ich da hier sowieso schwarz, aber das ist nochmal ein anderes Thema.
Aber es ist nicht so, dass du resignierst, oder?
Naja, resignieren würde ja, also ich erkenne halt, die relativ geringe Wahrscheinlichkeit an, dass wir in einigen Jahrzehnten noch einen Lebensstandard pflegen, der mit dem heutigen auch nur ansatzweise vergleichbar ist. Das hat nichts mit Resignieren zu tun, sondern das ist einfach erstmal Anerkennung der Fakten. Alles andere wäre Verdrängung. Ich resigniere nicht, weil resignieren würde bedeuten, wenn ich aus dieser Faktenlage den Schluss ziehen würde, dass jetzt dass jetzt die Veranlassung zum Handeln eigentlich nicht mehr gegeben ist, weil wir ja eh verloren haben. Das ist nicht der Fall, nein. Aber ich verdränge halt auch nicht so, wie es tatsächlich ist.
Hm. Du hattest ja ich glaube, in der letzten Folge gesagt, dass du Corona ja durchaus auch als eine Auswirkung der Klimakrise betrachtest. Aber du hast da, als wir darüber gesprochen haben, auch gesagt, dass du findest, dass dem zu wenig Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit geschenkt wird. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass die Klimakrise, so wie wir sie angehen, auch wenn wir dort jetzt etwas in Anführungszeichen, das klingt vielleicht dann komisch, in Anführungszeichen noch Zeit haben im Vergleich zur Pandemie. Mhm. Bei der Pandemie ist ja die Situation, der Druck kommt tagtäglich, während bei der Klimakrise ja kein tagtäglicher Druck quasi da ist, kein tagtäglich spürbarer Druck. Es gibt keine Klimatodeszahlen, die tägllich verkündet werden.
Auch würde man sie verkünden, wären sie aber ähnlich schockend.
Das glaube ich, aber das wird ja nicht passieren insgesamt. Und wenn man jetzt dann zusätzlich die Learnings nimmt, dass wir ja jetzt in der bescheidenen Situation sind, dass es sich sehr, sehr rächt, dass viele, viele Länder für Zeitphasen von 4 oder für, sagen wir mal, für demokratische Regierungsphasen, sei es 4 Jahre, 6 Jahre, 8 Jahre, was auch immer, stehen, während es viele autoritäre Staaten gibt, wo sich keine 4-Jahres-Planung aufbaut, sondern wo quasi grundsätzlich in so einem autoritären Staat man auch sehr nachhaltig Schaden anrichten kann, weil man einfach sehr, sehr lange an der Macht ist. Wenn du all diese Faktoren berücksichtigst und einerseits sagst du, du resignierst nicht, dann gehst du aber schon zumindest sehr, sehr fest davon aus, dass wir bei der Klimakrise erst reagieren, wenn es vollständig zu spät ist. Oder wenn es zumindest so spät ist, dass eine absolute Vielzahl an Menschen zu Tode kommt.
Naja, also eine absolute Vielzahl an Menschen
kommt schon zu Tode.
Exakt, 315.000 jedes Jahr.
Wie soll ich das erklären? Sichtbarer zu Tode kommt, so eklig das jetzt auch klingt.
Also in Europa auch.
In Europa oder irgendwie, wenn ich muss da immer so ein bisschen an diesen Brand in Notre Dame denken.
Ja.
Weißt du? Da war es eigentlich auch so, dass da hat letztendlich, da hat eine Kirche gebrannt. Ja, also das soll gar nicht despektierlich klingen, aber da hat eine Kirche gebrannt und da war ein Maß an Solidarität und Berichterstattung in einer riesigen Höhe. Wir haben teilweise Berichterstattung über Morde an einzelnen Personen gegebenenfalls. Manchmal wiederum aber fehlt so dieser Blick für die Vielzahl an Toten, die Klimakrise jetzt schon fordert.
Das Ding ist halt, die Klimakrise tötet halt vor allem nicht sichtbar. Sowas wie dann mal ein Hurricane, wie es jetzt in den USA ab und zu mal gibt, oder eine Flutkatastrophe oder selbst mal eine Hitzewelle, wo innerhalb weniger Tage Tausende sterben. Das passiert immer häufiger, aber wenn man auf die aktuellen Zahlen guckt, dann ist das doch eher der Tropfen auf dem heißen Stein, was die Todeszahlen angeht. Es gibt 2 wirklich große Killer im Zusammenhang mit der Klimakrise. Und das ist einmal Unterernährung, dadurch, dass die Felder immer weniger produktiv werden, dadurch, dass es wärmer wird und Dürreperioden zunehmen. Dadurch sterben Hunderttausende, der Großteil oder zumindest ein sehr großer Teil unter 5 Jahren alt. Und während es bei Hitzekatastrophen vor allem die über 60-Jährigen sind. Und der zweite große, die zweite große Quelle für Todesfälle, klimabedingt, sind die Infektionskrankheiten, vor allem Durchfallerkrankungen durch Erreger, die sich unter dieser Hitze besser vermehren. Und das sind keine gut sichtbaren Todesarten. Es sind ein paar hunderttausend Malaria-Tote mehr. Die tauchen in der Statistik auf. Da sieht man eine Übersterblichkeit, wie bei Corona auch. Aber das ist nichts groß Sichtbares. Ich kann mir aber, und selbst wenn es dann tatsächlich mal so kommen sollte, dass Hamburg mal für ein paar Tage unter Wasser steht und da Menschen sterben, dann ist die Anzahl der Menschen, die daran stirbt, dennoch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn man sich im Vergleich zu eben diesen zwei großen Todesquellen und zwar eben Unterernährung und Infektionskrankheiten anguckt. Aber dennoch werden diese Ereignisse auf jeden Fall ein größeres Potenzial haben, uns zum Handeln zu bewegen, als eben das, weil, wie gesagt, das Einzige, was die Menschen ja auch jetzt schon wirklich schocken kann zur Klimakrise, ist ja nicht die Prognose zu diesen 315.000 Klimatoten. Wird in den nächsten 10 Jahren werden nochmal 250.000 jedes Jahr hinzukommen. Sondern die Prognosen, die uns schocken, sind ja, welche europäischen Städte wann unter Wasser stehen. Mhm. Und ich meine, hier die Bilder aus Venedig 2019, die haben ja tatsächlich auch wirklich was angestoßen, während andere Dinge eben nichts anstoßen. Und bei der Corona-Krise, da gibt es Zusammenhänge zwischen dem Klima und der Entwicklung einer Pandemie. Man würde zu weit gehen, wenn man sagt, das war die Hauptursache, aber es gibt eben diese Zusammenhänge. Es wurde dadurch begünstigt, der Ausbruch wurde wahrscheinlicher, aber das ist mal so überhaupt nicht bei den Menschen angekommen. Also überhaupt nicht. Da stellt niemand einen Zusammenhang her. Also außer eben WissenschaftlerInnen. Da wird mehr über diese Laborhypothese gesprochen, als über die Gefahr von Zoonosen durch die Klimaveränderung. Und wenn das nicht reicht, ich meine, wenn so eine globale Pandemie, die durch die Klimakrise teils mitbegünstigt wurde, nicht reicht, dann muss Hamburg wohl wirklich unter Wasser stehen, bis was passiert. Ich weiß nicht, was da noch kommen soll. Deswegen, also 1,5 Grad ist so eine Sache, da stehe ich, also auch so öffentlich, eigentlich immer sehr für ein, weil ich halt auch nicht den Eindruck erwecken will, dass so nach dem Motto, dann machen wir halt 2 Grad statt 1,5 Grad, macht ja keinen Unterschied, das reicht auch noch. Eigentlich reicht es nicht, aber im Gegensatz zu 1,5 Grad ist es halt zumindest noch ansatzweise realistisch. Und deswegen glaube ich, dass wir, je nachdem wie du jetzt, dass wir das schaffen oder dass es vollständig zu spät ist, wie man das definiert, ich würde ja sagen, bei 315.000 Toten jedes Jahr ist es schon vollständig zu spät, um eine Katastrophe noch zu verhindern, weil es ist die Katastrophe. Aber wenn du damit meinst, wirklich auch Klimaveränderungen, die über Jahrtausende nicht mehr rückgängig zu machen sind, dann glaube ich auch, dass wir dort erst handeln werden, nachdem es zu spät ist. Sprich, und eben genau dieses nicht mehr rückgängig zu machen, das trifft ja ein ab 2 Grad Celsius. Und ich gehe davon aus, dass wir das nicht schaffen, sondern dass wir tatsächlich diesen weiter so Kurs fahren und dann landen werden irgendwo zwischen, die mir sagten, 2,4 Grad Celsius Erderwärmung im besten Fall, wenn wir so weitermachen, und eben den 6 Grad Celsius im schlimmsten Fall. Aber das ist dann eigentlich eh egal. Aber nein, das ist keine Resignation.
Hat mich interessiert. Also ich habe mich diese Woche sehr geärgert, als es um, da ging es um eine Befragung, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, hinsichtlich Sendung Klima vor 8. Ich weiß nicht, ob du da die Diskussion mitbekommen hast. Und dieses Format ist bei RTL gelandet, mehr oder weniger, weil es die Öffentlich-Rechtlichen, ich sag's jetzt mal ganz lapidar, nicht machen wollten, ja. Und da ist jetzt im Rahmen von einer Talkshow wurde das damit gerechtfertigt, dass man gesagt hat, naja, also Themen kommen und Themen gehen etc. Also man kann da nicht immer nach jedem Thema springen insgesamt. Und das muss ich sagen, das hat mich dann doch schockiert, weil ich so eine Haltung zur Klimakrise oder auch was, also nicht nur Haltung, sondern auch wirklich ein gewisses Grundwissen, was bedeutet das wirklich eigentlich insgesamt? Nicht irgendwie hier so die Gaulandsche Nummer, irgendwie sowas, ist doch schön, wenn es wärmer wird oder sowas, sondern wirklich eine fundierte Kenntnis darüber, was das bedeutet in den Auswirkungen und womit ich mich in den letzten Wochen vermehrt beschäftige, was mir Sorgen macht, ist auch der Weg dahin. Weil es ist ja jetzt nicht so, also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir das hier für uns persönlich irgendwann zu spüren bekommen in dem Moment, wenn Hamburg unter Wasser steht oder so. Sondern ich glaube, dass es eine Vielzahl an Einschlägen geben wird, auch erstmal weit außerhalb von Deutschland, weit außerhalb von Europa, die aber ja schon für unglaublich viele Geflüchtete sorgen werden, die aufgrund von Auswirkungen der Klimakrise nichts mehr haben und quasi fliehen müssen. So. Und da glaube ich halt schon, dass das einen Nährboden in den nächsten Jahren bieten kann, dass, wenn man jetzt Deutschland nimmt, eine AfD oder auch andere rechtsradikale Parteien in Europa und in der Welt dort verstärkt Zustimmung bekommen werden, weil jeder dann, wenn er es verstanden hat und gleichzeitig so dieses Maß an tiefen Kenntnis hat, wie du es vielleicht hast, dass man irgendwann weiß, okay, jetzt ist eigentlich eh zu spät, dass es dann doch wieder eher in die, wir machen eine nationale Abrissparty über die nächsten 20, 30, 40 Jahre und kriegen halt keine Kinder mehr, dann haben wir halt mehr Kohle, um das richtig noch auf den Putz zu hauen.
Man hat ja tatsächlich, es liegen ja mittlerweile Pläne in den Schubladen, im Zweifel sollten wir tatsächlich die 2 Grad überschreiten, was ja in weniger als 2 Jahrzehnten der Fall sein könnte, wenn wir nicht bremsen, dass es dann tatsächlich die Idee gibt, Nord- und Ostsee mit einem, Schutzwall zwischen dem Ärmelkanal und dann einmal Schottland und Norwegen einzudammen, um den Meeresspiegelanstieg in Nord- und Ostsee aufzuhalten, um Wasser abzupumpen. Und das würde den Meeresspiegelanstieg auf der übrigen Welt nochmal deutlich verstärken. Also dadurch würden andere Regionen, zum Beispiel in Bangladesch, noch heftiger vom Meeresspiegelanstieg betroffen sein. Aber in der Nord- und Ostsee würde das Ganze eben gestoppt werden und die deutschen und niederländischen Küsten und die skandinavischen Küsten wären damit quasi sicher. Ich möchte nicht ausschließen, dass in 20 Jahren nicht irgendein Politiker im Bundestag steht und das ernsthaft vorschlägt.
Für Urlaub in Eckernförde einfach mal Bangladesch absaufen lassen. Würde ich auch nicht ausschließen. Ja. Würde ich auch nicht ausschließen. Also das ist das, was mich am meisten gruselt, so ein bisschen, ist so die Entwicklung in den nächsten Jahren, wo ich nicht weiß. Da fehlt mir eigentlich auch, also ich wüsste halt auch nicht, wen soll ich momentan wählen, um wirklich auf all den Ebenen nicht nur die mir persönlich wichtig sind, sondern wo ich sage, das sind die entscheidenden Hebel für unsere gesamte Gesellschaft insgesamt. Da sehe ich halt auf Bundesebene, und so geht es, glaube ich, in vielen Menschen, vielleicht in ihren Ländern auch, niemanden, der da so mal über den Tellerrand so wirklich hinausschaut. Oder?
Naja, also ich habe mir die ganzen Wahlprogramme zu Bundestag, also jetzt speziell bei der Bundestagswahl, noch nicht durchgelesen, das werde ich auf jeden Fall noch tun. Aber wenn ich nur mal so von meiner Erwartungshaltung gehe, würde ich sagen, ich gehe nicht davon aus, ehrlich gesagt, weil, und das ist ja Fakt, kein Wahlprogramm von denen, die bisher veröffentlicht wurde, und ich denke mal vom Unionswahlprogramm lehne ich mich nicht aus dem Fenster, wenn ich dort sagen werde, das wird genauso sein.
Meinst du, die haben ein richtig ausgearbeitetes, durchdachtes Wahlprogramm?
Irgendwas wird da ja wohl noch kommen.
Ja, ich weiß nicht. Also momentan habe ich eher den Eindruck, das Wahlprogramm besteht hauptsächlich aus wählt uns, damit es die nicht werden.
Ja, momentan
oder wählt
schon,
uns, damit es die nicht werden.
Irgendwas werden die ja noch veröffentlichen, oder? Also die werden ja nicht so in die Wahl, das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, wird schon kommen, aber es ist halt schon wird schon nicht unspannend, teilweise aber auch schwierig, weil die Stimmen, die da von der CDU dann wegwandern, und ich bin ganz sicher, dass das nach und nach von Wahlperiode zu Wahlperiode, von Wahl zu Wahl weniger werden. Also das, würde ich schon sagen, wird die Stärke der CDU momentan schon noch gestützt von einer Generation, die sich eher im gehobenen Alter befindet. Ich glaube nicht, dass Kuban und Co. Mit dem, was sie so rausposaunen, da könnte man als junger Mensch sich auch für die AfD engagieren.
Ja.
Also das ist, da ist da sehe ich keine, sehe ich persönlich keine Trennlinie mehr. Also ja. wenn ich mir diese Accounts, wenn ich da immer mal reinschaue oder wenn ich Nachrichten lese irgendwie von der Jungen Union oder irgendwie sowas, das ist von den Positionierungen oder so, ist das für mich häufig nicht weit weg von der AfD. Also aber gut, das ist ein anderes Thema.
Ja, jedenfalls von diesen ganzen Programmen, die bisher veröffentlicht wurde, verfügt keins über einen Reduktionspfad oder über Maßnahmen, die einen Reduktionspfad ermöglichen würden, der in der Lage ist, die Erderhitzung auf 1,5 Grad zu beschränken. Nicht mal das der Grünen oder der Linken. Und ich glaube, wenn man im Jahr 2021 ein Wahlprogramm veröffentlicht, welches dazu nicht in der Lage ist, dann kann man sagen, ja, keine Partei bisher hat, also keine der großen Parteien hat diese Lage wirklich hinreichend im Blick.
Hm.
Das kann man auf jeden Fall so sagen, ja.
Ja, ich bin jetzt auch parteitechnisch wieder zu haben. Ich bin Mitglied der Grünen gewesen und bin vorletzte Woche ausgetreten. Das heißt, wenn du eine Partei gründest, du hättest mit mir einen Wähler auf jeden Fall.
Ja, das Problem ist, dass im schlimmsten Fall würde ich dann ja quasi eigentlich Stimmen quasi von Rot-Rot-Grün binden, die dann gar nicht im Bundestag landen und damit so eine Mehrheit verhindern, wenn ich jetzt mich zur Bundestagswahl.
Ja gut, du kannst ja auch einfach über 50% holen.
Ja, das war hier.
Du bist doch sonst immer nicht so von kleinen Zielen geleitet.
Das war hier bei der Klimaliste, die in Baden-Württemberg kandidiert, das auch. Das mit den Stimmen, also es waren eben Stimmen der Klimaliste dann, die auch letztlich in Baden-Württemberg dazu geführt haben, dass es keine grün-rote Regierung geben kann. Wahrscheinlich hätte Kretschmann das eh nicht gemacht, aber es wäre zumindest nochmal Druck gewesen, ja, auf ihn, der dann gekommen wäre. Und ja, daher weiß ich nicht, ob es so gut ist, wenn man dann quasi, wenn es ganz, ganz viele Parteien gibt, die in irgendeiner Form für relativ ähnliche Ziele, wenn auch radikaler dann natürlich einstehen, ob man damit dann nicht vielleicht letztlich doch dann Armin Laschet zum Kanzler macht.
Okay. Was glaubst du denn, also wenn man so die letzten oder parteipolitisch die Entwicklung über mehrere Jahre begutachtet, dann ist es ja schon durchaus zu sehen, dass es immer mal wieder innerhalb Parteien auch Bewegungen gibt, dass sich Gruppierungen abspalten und dann gegebenenfalls wieder eine neue Partei gründen. Was glaubst du, bei welcher Partei ist das als nächstes der Fall?
Grüne.
Glaubst du auch bei den Grünen?
Ja.
Ja? In welche beiden Lager, sage ich mal, spaltet sich das dann?
Also ich will es nicht beschreien, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir eine schwarz-grüne Regierung bekommen, eventuell sogar mit Armin Laschet als Kanzler. Und das werden große Teile des eher linken Parteiflügels der Grünen ganz sicher keine 4 Jahre mitmachen.
Hm.
Zu Recht, meiner Meinung nach auch.
Okay. Gruselig. Kanzler Laschet. Jetzt ist mir doch gerade so ein bisschen so ein Schauer und den Rücken runtergelaufen und das war kein gutes Gefühl.
Ja.
Das war kein gutes Gefühl. Nun gut, dann sind wir durch für heute.
Wie viel Uhr ist das denn?
Wir haben schon 17.41 Uhr und da du gleich die Wahlen schauen würdest, würde ich sagen, wir wollten eigentlich noch ein bisschen über den Wochenendrebellenfilm sprechen, aber das könnten wir uns ja dann einfach fürs nächste Mal aufheben.
Vielleicht kommt ja heute Abend die Resignation dann doch noch.
Ja. Weil ich muss nämlich jetzt noch gucken, wir haben mit offenem Fenster gepodcastet und ursprünglich ganz am Anfang habe ich gedacht, dieses schöne Vögelgezwitscher im Hintergrund, das lasse ich drauf, aber der ist mir zwischendurch voll auf den Sack gegangen, oder? Der war zwischendurch so piep, piep, piep. Hast du das nicht mitgekriegt? Ah, ich weiß nicht. Jetzt ist er wieder so ruhig und fiept nur so zwischendurch, aber vorhin ganz am Anfang, als wir gepodcastet, naja, wir werden es sehen, ich werde es hören und wenn nicht, müssen wir gucken, ob wir es rauskriegen insgesamt. Aber ein bisschen Luft ist wichtig. Dann würde ich sagen, dann trinken wir jetzt noch einen Schluck Jules Malz. Jules ist unser neuester Unterstützer auf Steady, einer Plattform, wo man Podcaster, Blogger, Newsletter-Verbreiter oder andere Menschen mit unterschiedlichen Tätigkeiten unterstützen kann. Und dort haben wir seit, weiß ich gar nicht, wie lange, einen Account und sind da mittlerweile auch sehr dankbar für, denn das hat uns in den letzten Monaten immer mal geholfen, auch bei dem ein oder anderen notwendigen, kostenpflichtigen Tool
zuzuschlagen.
Gerade jetzt im Hinblick auf Blogvorbereitung, Blogüberarbeitung, aber auch bei der Hardware sind wir mittlerweile schon, man hört es leider unserer Tonqualität noch nicht so in der Konstanz an, aber wir sind jetzt schon gut ausgestattet, muss man sagen, insgesamt. Ja, wir konnten das ein kleines Studio einrichten, aus Europaletten, aber immerhin, das ist auch möglich dank der Steady-Unterstützer. Von daher vielen, vielen Dank nicht nur an Jules, sondern auch an alle anderen, die uns dort unterstützen. Informationen dazu auf wochenendrebell.de. Da ist irgendwo oben rechts ein Link, zahl uns unser Malzbier. Und das dürfte dann eigentlich das letzte Mal sein, dass man dort den Link findet, ne?
Genau.
Denn am 23.06. um wie viel Uhr?
7.52 Uhr, kann das sein?
7.52 Uhr werden wir den Blog veröffentlichen, ja. Pünktlich zur Originalminute von Jasons Geburtstag. Und nicht, weil er dann fertig ist, sondern weil Jason die Schnauze voll hat und gesagt hat, jetzt ist Schluss. Und ich vor einem halben Jahr mal wieder den Mund vollgenommen habe und gesagt habe, ich verspreche dir, zu deinem Geburtstag geht der Blog online. Zum Glück habe ich nicht versprochen, dass er fertig sein wird. Sodass wir jetzt am 23.06. um 7.52 Uhr einfach mal den Stecker auf online stellen. Den Schalter auf online stellen.
Aber wir haben schon viel geschafft mittlerweile.
Und wir haben sehr, sehr viel geschafft. Ja. Das muss man schon sagen. Ich hoffe, es wird allen gefallen. Und dann wird es auch einen neuen Platz für die Steady-Unterstützung geben. Ja, mal gucken. Haben wir das eigentlich?
Nee.
Haben wir noch gar nicht, ne? Haben wir noch gar nicht eingebaut. Ja. Mist. Müssen wir noch mal gucken. Ja. Jut.